Starke Demokratie, der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur neuen Podcast-Folge von Starke Demokratie e.V. Mein Name ist Stefanie Fricke und ich unterstütze Starke Demokratie, weil es mir wichtig ist, mitzuhelfen, wenn es darum geht, diejenigen zu schützen, die sich für unsere freiheitliche Gesellschaft einsetzen, an welcher Stelle auch immer. Ich habe eine interessante Gesprächspartnerin heute, die Geschäftsführerin der Initiative Hate Aid, Annalena von Hohenberg. Hallo Annalena, ich grüße dich herzlich.
Hallo Stefanie, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Ich könnte mir vorstellen, dass Zeit irgendwie eins deiner höchsten Güter ist und dass ihr ordentlich viel zu tun habt.
Das ist allerdings so. Und man muss auch sagen, seit wir eben diese Corona-Krise haben und diese verstärkten auch Verschwörungstheoretiker, die da im Netz unterwegs sind, ist es einfach nochmal viel massiver geworden. Also seit wir sozusagen auch alle viel digitaler auch unterwegs sind.
Okay, ja, das ist natürlich auch so eine ganz neue Entwicklung jetzt tatsächlich, die sich abgezeichnet hat in den letzten Monaten. Aber vielleicht kannst du für mich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz umreißen, was genau macht Hate Aid und wie ist diese Initiative entstanden? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist so das Gefüge? Wie viele Menschen arbeiten für euch und mit euch?
Genau, du hast es ja schon angesprochen. Es geht darum, eben unsere Demokratie zu stärken. Und Hate Aid ist eben aus so dem Gedanken oder sozusagen der auch der Beobachtung heraus gewachsen oder auch entstanden, dass eben doch an bestimmten Stellen unsere Demokratie tatsächlich gefährdet ist. Und das sage ich jetzt auch nicht, das ist auch keine Übertreibung, sondern das denken wir tatsächlich so. Und dass an bestimmten Ecken und Enden eben versucht wird, auch diese Demokratie in Frage zu stellen und so zu erodieren. Und ein Bereich, wo das sehr massiv passiert, ist eben das Internet. Und das Internet, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass eben sich über die sozialen Medien viele Menschen vernetzen, was auch total großartig ist. Aber leider eben auch Menschen sehr massiv angegriffen werden. Und wir wissen mittlerweile aus wissenschaftlichen Studien, dass eben diese Angriffe sehr gezielt passieren. Und dass sie ganz gezielt Menschen mit ganz bestimmten Meinungen treffen. Dass Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen, für eine liberale, offene, tolerante Gesellschaft, dafür, dass eben jeder die gleichen Rechte hat in dieser Gesellschaft, Sprichwort auch Feminismus, also dass wir gleichberechtigt sind, dass eben auch Homosexuelle einander heiraten können, also die Ehe für alle. Genau, das sind Menschen, die besonders angegriffen werden. Und was wir eben auch sehen, sind Politiker und Politikerinnen, besonders aus dem kommunalen Bereich. Ja, und was wir leider sehen, ist, dass eben das einfach so passiert und dass kaum jemand in den letzten Jahren, also seit 2015 hat das so angefangen, was dagegen getan hat. Und das war so für uns dann die Initialzündung eigentlich zu sagen, okay, wir müssen Hate Aid gründen, weil wir eben versuchen müssen, diesen Menschen, die dort gezielt im Netz angegriffen werden, angegriffen, um sie eben auch da aus diesen Räumen herauszudrängen, die wollen wir unterstützen. Und was wir eben vor allem machen wollen, ist, wir wollen die empowern, wir machen Betroffenenberatungen, wir machen emotional stabilisierende Erstberatungen, wir verweisen weiter an Psychologen und Psychotherapeuten, wir machen Sicherheitsberatungen, das ist ein Riesenthema geworden, weil Menschen eben ihre privaten Daten im Internet schützen wollen und oftmals überhaupt gar nicht wissen, wie sie das machen. Wirklich auch simple Sachen, aber wo einfach man das einfach nicht gelernt hat und man so unbedarft im Netz eben unterwegs ist, aber gar nicht weiß, dass man eben, wie viel Daten und wie viel private Daten man eigentlich auch da noch preisgibt. Und da unterstützen wir, dass diese Daten eben aus dem Netz kommen und dann oder nicht mehr so leicht gefunden werden. Und dann machen wir Kommunikationsberatung. Also wenn man angegriffen wird, wie verhält man sich? Und ein ganz wichtiger Teil sozusagen unserer Arbeit ist eben Prozesskostenfinanzierung. Warum? Also wir wollen, dass die Leute anzeigen. Wir wollen, dass die Leute die demokratischen Institutionen, unseren Rechtsstaat, die Justiz in Anspruch nehmen und sich wehren gegen diejenigen, die sie da im Netz angreifen. Denn ganz oft sind diese Angriffe, da sind strafbare oder zumindest rechtswidrige Inhalte dabei, Beleidigungen, Bedrohungen, Verleumdungen, Morddrohungen. Und die bleiben da einfach bisher immer ungestraft stehen. Und wir wollen Menschen dabei unterstützen, eben die Täterinnen zur Rechenschaft zu ziehen.
Okay, ich glaube, da kommen wir vielleicht nachher noch so ein bisschen detaillierter drauf. Ich würde ganz gern so zum Einstieg einfach noch mal so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, 2015 seid ihr gestartet mit Hate Aid. gab es eine, ja, ein Initial, eine Situation, in der du für dich auch entschieden hast, so, da muss ich etwas tun, oder du mit deinen Mitstreitern entschieden hast, habt, ihr müsst da etwas tun, oder war das mehr so eine Gemengelage, so eine Art Großwetterlage, die euch ja den Eindruck gemacht habt, so, da muss jetzt einfach was passieren?
Also 2018 sind wir gestartet, aber ja,
Entschuldigung.
also kein Problem. Aber es gab wirklich, genau, es gibt uns erst, es fühlt sich an wie 2015, aber es war erst 2018 und es gab tatsächlich einen Auslöser. Also ein Auslöser für mich auch persönlich der Welt, das werde ich überhaupt nicht vergessen. Ich weiß, ich war bei auf einer Veranstaltung und da habe ich einen Vortrag gehört von einer Wissenschaftlerin, die eben vorgestellt hat, diese rechtsextremistischen Netzwerke, also das damals war das Reconquista Germanica, 7000 Leute im Internet, Rechte und Rechtsextreme aus ganz Deutschland, die sozusagen sich militärisch organisiert haben, die Fake-Profile gemacht haben und gemeinsam eben die Bundestagswahl, also versucht haben, die Bundestagswahl im Netz zu beeinflussen, indem sie eben bei Twitter Hashtags gekapert haben, indem sie Menschen angegriffen haben, ganz gezielt im Netz, und indem sie ganz gezielt versucht haben, sozusagen aus dem Netz heraus eine bestimmte Stimmung zu generieren und eben also vor allen Dingen auch die AfD zu unterstützen. Und diese Forscherin hatte das untersucht und hatte eben das nachweisen können, dass das sogar sozusagen erfolgreich war. Und das hat mich so geschockt, also mich hat es so geschockt, dass es wirklich tatsächlich möglich ist, dass, erstmal dachte ich, das weiß niemand, ich wusste das auch vorher nicht, und dass es tatsächlich möglich ist, sozusagen mit irgendwie 7000 Leuten und so einem Netzwerk wirklich bei Twitter irgendwie die Trending Topics zu manipulieren und eben auch sozusagen so diese öffentliche Debatte, die wir wahrnehmen im Internet, die eben auch so gezielt zu manipulieren. Also auch ich hatte das Gefühl, als ich die Kommentarspalten in der Zeit gelesen habe, dass irgendwie, ja, dass da irgendwie große Wut ist. Und ich habe mich auch gewundert, warum wird das hier eigentlich immer sozusagen irgendwie rechter, geht das immer weiter sozusagen in die rechte Ecke. Und da ist mir erstmal klar geworden, okay, ist ja krass, es sind eigentlich nur ganz wenige, aber die sind einfach total laut. Und ich als sozusagen normale Bürgerin, die irgendwie ins Netz gehe, kann das aber nicht sehen, sondern ich nehme nur diese vielen, vielen Stimmen wahr, die sozusagen irgendwie so rechte oder so rechtsangehauchte Meinungen irgendwie vertreten. Und ich dann dachte, okay, das war von 2016 und ich habe diese Studie 2018, kam diese Studie raus und ich habe das gehört und konnte das ja überprüfen. Also man hat ja gesehen, dass nach 2015 Dinge, die vorher nicht sagbar waren in der Bundesrepublik, plötzlich wieder sagbar wurden. Dass eben Kampfbegriffe wie Altparteien plötzlich sozusagen im normalen Mainstream-Medien, das ist ja, ne, Mainstream-Medien angekommen waren. Und das hat mich wirklich geschockt, dass ich tatsächlich auch selber sehen konnte, dass das eben, also dass diese Entwicklung wirklich sozusagen Erfolg hatte. Und da habe ich gedacht, okay, wir müssen etwas tun. Und dann kam sozusagen so diese erste Beschäftigung mit dem Thema und dann war klar sozusagen, wir werden Hate-Aid gründen. Aber das war so dieses allererste, wo ich dachte, okay, das hatten wir alle nicht auf dem Schirm und das ist eine Bedrohung, die wirklich sozusagen aus der Fläche heraus, aus dem Netz heraus, ja, unsere Demokratie wirklich zum Erodieren bringen kann.
Ich habe bei euch auf der Website einen Satz gelesen, der sich mir im Grunde natürlich erschließt. Ich kann ahnen, was ihr damit meint, und ich könnte das auch unterschreiben, aber würde ganz gerne noch mal von dir hören. So ein bisschen klang es schon an. Ja, wie ihr diesen Satz meint. Es geht da um eine Kampagne, die ist überschrieben mit dem Satz: Digitale Gewalt trifft nicht jeden Einzelnen oder jede Einzelne, aber die ganze Gesellschaft. Das würde ich natürlich so erstmal absolut unterschreiben, und natürlich fallen auch mir Beispiele ein, aber ich würde es ganz gern aus deiner beziehungsweise aus eurer Sicht einfach nochmal hören.
Also das spricht einfach so diesen ganz wichtigen Punkt an, den viele Leute sozusagen übersehen. Also wenn ich sage, wenn wir zum Beispiel sehen, dass im Internet werden ganz bestimmte Personen angegriffen, ne, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Politiker, Politikerinnen, Feministinnen, Aktivistinnen und so weiter. Menschen, die sich gegen den Klimawandel einsetzen. Und das heißt, digitale Gewalt trifft vielleicht nicht jeden und jede von uns auf die gleiche Art und Weise. Aber wir alle sehen, dass das passiert. Das heißt, Sie und ich, wir schauen zu, wie zum Beispiel eine Klimaaktivistin, die sich dafür einsetzt, dass wir eben noch eine gute, ne, also dass wir diesen Planeten einfach noch einigermaßen gut für unsere Kinder hinterlassen, dass die im Netz wirklich richtig fertig gemacht wird, als Frau sexualisiert angegriffen wird, beschimpft wird. Und wir denken uns natürlich, okay, haben wir eigentlich auch Lust, so beschimpft zu werden? Das heißt, würden wir uns dann auch öffentlich für eben so eine Bewegung einsetzen, mit unserem Namen, mit unserem Gesicht, so wie das diese Klimaaktivistin tut? Weil wir sehen ja, was der sozusagen blüht, wenn sie das macht. Und genau das ist das Problem. Also es trifft nicht alle oder es trifft einige, aber das Verhalten wird ja, also das Verhalten von uns allen verändert sich dadurch. Und das ist nicht nur was, was wir beobachten, sondern das ist tatsächlich was, was man auch wissenschaftlich gemessen hat. Es gibt eine Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft aus dem letzten Jahr, die eine repräsentative Studie in Deutschland, die eben in der 54% der Internetnutzerinnen, also nicht der Betroffenen, sondern 54%, die zugesehen haben, die Hass im Netz schon mal gesehen haben oder so einen Angriff schon mal gesehen haben, dass die sagen, dass sie sich nicht mehr so oft trauen, ihre politische Meinung im Netz zu sagen, weil sie nämlich Angst haben, dass sie dann selber angegriffen werden. Das heißt, das, was mit uns eigentlich passiert, in dem Moment, wo andere sozusagen an diesen virtuellen Pranger gestellt werden, ist, dass wir sozusagen zu bestimmten Themen uns nicht mehr äußern, weil wir nicht selber Opfer werden wollen. Und damit verstummen diese Stimmen zu diesen Themen aus dem Netz. Und es bleiben eigentlich nur noch die ganz Mutigen übrig. Und wenn die sozusagen rausgedrängt werden, dann bleiben eigentlich nur noch diejenigen übrig, die so laut schreien und die angreifen. Und deswegen, und wenn wir sagen, das Netz ist sozusagen der wichtigste politische Raum, den wir mittlerweile haben, jetzt in der Corona-Krise noch umso mehr, dann kann es nicht sein, dass wir dort sozusagen, dass dort sozusagen 54% aus der öffentlichen Debatte rausgedrängt werden. Und das ist nämlich ein Problem für unsere demokratische öffentliche Debatte und eben auch für die Meinungsfreiheit dieser Personen.
Wie genau definiert ihr oder definierst du digitale Gewalt? Was genau steckt da dahinter? Was ist digitale Gewalt? Was ist keine digitale Gewalt? Was ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt? Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber was ist eigentlich damit gemeint? Also natürlich, wenn es um Morddrohungen geht, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Das erschließt sich von selbst. Aber wie genau definiert sich digitale Gewalt? Was gehört da dazu aus deiner Sicht?
Genau. Also ich glaube, wir müssen sozusagen immer gucken, dass wir gut das so auseinanderziehen, ne? Weil es gibt sozusagen Begriffe, die wir so als Gesellschaft benutzen und die sozusagen noch nicht eine wirklich, also wo die auch umkämpft sind, also digitale Gewalt zum Beispiel oder Hate Speech sind auch sozusagen umkämpfte Begriffe. Und es gibt ganz klar sozusagen das Strafrecht, wo bestimmte Sachen definiert sind. Und das würde ich auch sozusagen auseinanderhalten. Also wir definieren digitale Gewalt als jede Form von Gewalt, die auf einem elektronischen Device irgendwie passiert. Also sei es auf dem Tablet, auf dem Handy. Also es kann auch digitale Gewalt, kann auch sein Spy-Software, die irgendwie der Partner der Partnerin auf das Handy spielt, um sie eben auszuspionieren. Genauso wie jetzt die Morddrohung oder die Mord-E-Mail, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Leute bekommen, die gerade mit NSU 2.0 zum Beispiel unterschrieben sind. So ist sozusagen das Spektrum. Also wir definieren das sozusagen alles, was eben digital an gewalttätigen Äußerungen passiert, nennen wir digitale Gewalt. Und dabei sagen wir noch nicht, dass es strafbar sein muss oder rechtswidrig. Sondern es gibt viele Formen, zum Beispiel auch Formen von Rassismus oder von Antisemitismus, die nicht strafbar sind und die schwer auszuhalten sind, aber die eben in Deutschland, also wo man das Grausen bekommt eigentlich, aber die sind in Deutschland noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und das ist auch gut so, weil die Meinungsfreiheit in Deutschland ein hohes Gut ist. Das ist was, da müssen wir als Gesellschaft anders mit umgehen. Ne? Da müssen wir sozusagen als Gesellschaft uns darüber klar werden, dass wir solche so nicht miteinander reden wollen, dann müssen wir konfrontieren. Aber das ist nichts, wo wir jetzt irgendwie zur Polizei gehen können und Anzeige erstatten können. Das heißt, der digitale Gewaltbegriff ist sozusagen sehr weiter, wo eben strafbare und nicht strafbare Äußerungen mit dabei sind. Und dann haben sie eben sozusagen verengt im juristischen Bereich dann eben die Straftatbestände wie Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung, Morddrohung und so. Das sind dann alles sozusagen Dinge, die wo man dann eben auch, wo man dann eben auch zur Polizei gehen kann und Anzeige erstatten kann.
Aber wie stelle ich mir das vor? Also wenn, ich finde diese Unterscheidung ja sehr interessant. Also wenn man diese wirklich unzweifelhaften Straftatbestände hat, habe ich jetzt gelernt und rausgehört aus dem, was du gesagt hast, dass ihr auch quasi unterstützt und Mut macht in dem Sinne, dass ihr dazu animiert, anzuzeigen tatsächlich, auch auch gegen eine Angst oder gegen eigene Befürchtungen oder gegen eine Ohnmacht, wie auch immer. Was für Möglichkeiten habe ich denn oder wie werdet ihr aktiv in eben diesen Fällen, wo es nicht strafrechtlich relevante Vorkommnisse gibt?
Genau, also da ist es wichtig, die Betroffenen zu stärken. Die Betroffenen zu stärken in eben ihrer Argumentation, also erstmal emotional zu stärken. Ne? Also das ist ja immer sozusagen was, wissen Sie, wenn Sie Jüdin sind und Ihr ganzes Leben lang Antisemitismus erlebt haben und Ihnen das dann im Netz passiert und das zwar nicht strafbar ist, aber das trifft Sie einfach. Ne? Das lässt Sie nachts nicht schlafen. Das ist was, was Sie nervös macht. Das ist was, was Sie sozusagen mit sich und Ihrem Leben rumtragen. Das heißt also da erstmal sozusagen emotional zu stabilisieren und dann zu gucken, okay, kann ich vielleicht mein Netzwerk zum Beispiel aktivieren? Kann ich meine Freunde sozusagen im Netz aktivieren, die eben auf mein Profil kommen und mich unterstützen, wenn ich gerade angegriffen, also wenn ich angegriffen werde? Kann ich vielleicht, bin ich vielleicht in der Partei und kann irgendwie meine Parteifreunde dazu holen? Kann ich das sozusagen verbalisieren und zurückspiegeln und zum Beispiel schreiben, okay, das und das passiert hier gerade bei mir, das ist Antisemitismus und bitte solidarisiert euch mit mir. Oder wir arbeiten zum Beispiel mit Gruppen zusammen wie der Facebook-Gruppe Ich bin hier, die mit Gegenrede, höfliche Gegenrede macht und auch im Schwarm irgendwie funktioniert und eben versucht, wenn Leute gerade massiv angegriffen werden, eben dann hinzugehen und die eben auch zu unterstützen und so ein Gegengewicht und so Gegenmeinungen zu geben oder auch Love Storm. Und das sind so mögliche Formen, wie man unterstützen kann.
Mhm. Love Storm habe ich so noch nicht wahrgenommen, den Begriff, aber sehr, sehr schön. Auf welche Erfolge seid ihr besonders stolz? Oder also ich denke ja mal, dass vieles von dem, was ihr tut, vielleicht auch ein bisschen im Verborgenen oder im persönlichen Gespräch bleibt. Aber gibt es vielleicht auch das eine oder andere, wo du sagst, da haben wir als Organisation auch schon wirklich etwas erreicht?
Also es gibt halt so die total bekannten Sachen. Das ist halt zum Beispiel der Fall von Renate Künast. Mhm. Das ist ein wichtiger Fall für uns gewesen, weil wir da, eigentlich ist das ein tragischer Fall gewesen, ne? Weil ja das Landgericht Berlin eben in 22 oder 24 Äußerungen waren, wirklich üble Beschimpfungen, gesagt hat, nee, das wäre jetzt alles von der Meinungsfreiheit gedeckt und auch mit einer sehr zweifelhaften Begründung. Und man eigentlich das für die Betroffenen wirklich schrecklich war zu sehen, oh Gott, sowas muss man sich also gefallen lassen und das eben auch so viel Öffentlichkeit hatte. Aber das Landgericht und dann auch das Kammergericht in den nächsten zwei Instanzen wurde ja einiges davon zurückgenommen. Und es hat eine deutschlandweite Diskussion darüber gegeben. Und mittlerweile ist eben in den 12 Fällen, wo gesagt wurde, ja, das ist von der Meinungsfreiheit, das war von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt, haben wir jetzt auch schon Strafverfahren angestrengt und die Leute werden jetzt langsam auch verurteilt und sozusagen die Täterinnen werden jetzt auch zur Rechenschaft gezogen. Und was wichtig ist an diesem Fall, ist, dass es eine deutschlandweite Diskussion darüber gegeben hat, dass es thematisiert wurde, dass mehr Menschen erfahren, wie es eigentlich im Netz funktioniert und dass das eben auch eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Und das hat mich total, das hat mich irgendwie auch hoffnungsfroh gemacht, dass wir als Gesellschaft anfangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann gibt es halt so die Sachen, die so mit unseren Klientinnen passieren. Wir haben zum Beispiel, ich muss an eine Wissenschaftlerin denken, die massiv im Netz angegriffen wurde, auch von rechten und rechtsextremen Accounts, die eine Meldesperre sich besorgen musste, die Morddrogen bekommen hat, weil sie die sozusagen ihre Adresse im Internet veröffentlicht, also man nach ihrer Adresse gesucht hat und so weiter, also wirklich schlimm. Und wo die dann irgendwann zu uns gesagt hat, ich traue mich nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob ich meine Vorlesung noch machen kann, weil ich habe Angst, dass die in meine Vorlesung kommen. Das ist öffentlich, das wurde dann auch im Netz gepostet, wann ihre Vorlesung ist. Und da haben wir gesagt, okay, was kann man machen? Und dann haben wir den Dekan der Uni angeschrieben. Und haben das nochmal für eingeschätzt und haben auch gesagt, hier ist ein Risiko und das ist ihre Wissenschaftlerin, die Angst hat, jetzt hier noch frei ihre Lehre zu verbreiten. Und wir würden wirklich empfehlen, zumindest, dass sie nicht alleine im Raum ist oder dass man eben versucht, irgendwie Sicherheitsvorkehrungen zu machen. Und die Uni hat super reagiert in dem Fall und hat so zwei Sicherheitsleute vor die Tür gestellt bei der ersten Vorlesung und hat die Personalausweise kontrollieren lassen. Und es war so ein total klares Zeichen einmal an die Wissenschaftlerin, dass eben sich die Uni vor sie stellt und andererseits an jeden, der da hätte irgendwie sie angreifen wollen, war völlig klar sozusagen, die steht hier nicht wehrlos, so wie er sie vielleicht im Netz noch vorgefunden hätte. Das war auf jeden Fall auch, also das sind so die Momente, wo man echt denkt so, ach, wie schön. Also wo nicht mal wir alleine das irgendwie gemacht haben, sondern wo wir auch gesehen haben, wir müssen nur so einen Stein ins Rollen bringen oder ne, die Klientin ist dann vielleicht irgendwie auch emotional dann schon zu sehr beschäftigt mit dem, was ihr irgendwie passiert ist. Und wir übernehmen das dann für sie, ist ja eigentlich auch nur eine kleine Sache, aber ne, dann kommt dann eben sowas ins Rollen und ja, und kann dann doch Großes bewirken.
Du hattest vorhin einige Gruppierungen schon erwähnt, die bei euch, also die Rat suchen bei euch und Hilfe. Jetzt darf ich ja meine Fragen heute an dich stellen im Namen des Vereins Starke Demokratie und würde deswegen ganz gern nochmal speziell zu der Gruppe der politisch Aktiven kommen. Die hattest du ja auch schon angesprochen vorhin. Das sind, also du hattest auch Renate Künast angesprochen, die aber natürlich, ja, also das, ohne das bewerten zu wollen, aber es ist natürlich, denke ich mal, so, wenn ich eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister in einer kleinen Kommune bin, habe ich vermutlich weniger Möglichkeiten, mich schützen zu lassen oder da so ein Netzwerk zu bemühen vielleicht. Und das ist natürlich auch unser Antreiber, so ein bisschen zu gucken, wie können wir eigentlich die Menschen, die sich ehrenamtlich politisch für uns engagieren, die sich in die erste Reihe stellen, die vielleicht nicht immer meine Meinung äußern und die vielleicht viele Dinge auch anders entscheiden und auch anders Argumentationen anders gewichten, als ich es tue, die aber dennoch ihre freie Zeit investieren, damit wir in einer pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft leben können. Und ganz, ich habe auch selber beruflich auch oft mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern zu tun und sitze in Gremien auch drin und höre mir das an und kann eigentlich wirklich immer nur den Hut ziehen vor diesem Engagement. Ich denke, wir müssen doch irgendwie dafür sorgen, dass die frei und guten Muts und in fester Überzeugung und mit Werf und Engagement irgendwie auch ihrer Arbeit nachgehen können. Und das ist für mich so ein Grund, warum ich dieses der ja das Prinzip des Vereins Starke Demokratie sehr angesprochen hat und warum ich mich da gerne selbst auch engagiere. Welcher Art, Annalena, sind die Fragen und Probleme, mit denen sich ja, politisch Aktive bei euch melden? Was ist da so die, ja, die, was sind die Hauptanliegen?
Ja, also, weißt du, Stefanie, das ist natürlich wirklich tatsächlich ein Punkt, ne? Also, wir sehen bei Kommunalpolitikern, Kommunalpolitikerinnen ganz klar sozusagen in der Fläche, zwar auch bei Bundespolitikerinnen, aber das ist schon absolut recht. Leute wie Renate Künast haben halt ein Büro, die haben immer noch Leute, die ihre Social-Media-Sachen irgendwie betreuen, die haben immer noch sozusagen im Bundestag die Möglichkeit, direkt Anzeige zu erstatten, ne? Was natürlich einem Bürgermeister irgendwo auf dem Land überhaupt nicht möglich ist. Und genau, also das ist eben ein strukturelles Problem. Du hast Leute, die dann das Gefühl haben, sie stehen da sozusagen gegen diese Masse, die da aus dem Netz kommt, ganz alleine. Und dieses Gefühl der, sozusagen, ich stehe hier irgendwie alleine und ich weiß eigentlich nicht so richtig, wie ich mir jetzt, erstmal weiß ich nicht ganz genau, wie soll ich damit wirklich umgehen, auch kommunikativ. Wie kann ich mir Solidarität organisieren? Also wie kann ich sozusagen auch Leute mobilisieren, weil das müssen die dann manchmal eben auch leider selber machen, weil dann andere nicht darauf kommen, was sie da eigentlich tun sollten, weil das eben wir das auch ja noch nicht so richtig kennen. Wir müssen das ja erst irgendwie üben und noch nicht so richtig wissen in solchen Situationen, dass wir da auch wirklich aufstehen müssen und eben unterstützen müssen. Dann, was hat mir ein junger Bürgermeister gesagt, und was sage ich meiner Frau eigentlich? Können Sie mir das bitte noch sagen? Also, ne, was sage ich der, wenn ich plötzlich eine Morddrohung bekomme, wo ich und meine Kinder erwähnt werden? Was sage ich der heute, wenn ich nach Hause komme? Aber eben auch, wie kann ich, wenn es zum Beispiel eine kleine Verwaltung gibt, die dann plötzlich Angst hat, wie kann ich mit meiner Verwaltung, also wie kann ich gut mit denen kommunizieren? Wie kann ich die sozusagen also wie kann ich die einerseits schützen und gleichzeitig sozusagen auf unsere Seite bringen? Wie kann ich in den sozialen Medien weiterhin eine starke Stimme sein? Und nicht sozusagen einknicken und sagen, okay, also viele sagen, dass sie einfach nur noch das Minimum in den sozialen Medien machen. Sie sagen nichts Provokantes mehr. Sie setzen sich auch vielleicht nicht mehr so stark für die Demokratie und gegen Rassismus zum Beispiel ein, weil sie wissen, dann gibt es wieder den nächsten Angriff und eigentlich können sie das gar nicht. Dann sitzen sie die ganze Nacht bei Facebook und löschen irgendwie Kommentare. Das schaffen die einfach nicht. Das heißt, also wie kann man gut sozusagen die sozialen Medien organisieren? Und dann, was ein ganz massiver Punkt ist, ist auch bei dieser Gruppe, wo man das ja eigentlich gar nicht denkt, dass die nicht anzeigen. Die haben vielleicht einmal angezeigt, eine schlechte Erfahrung gemacht. Also es ist auch so, dass viele leider schlechte Erfahrungen machen, wenn sie bei der Polizei anzeigen, weil die Polizei eben leider immer noch nicht und auch Strafverfolgungsbehörden wirklich sensibilisiert sind für dieses Thema, weil die das immer noch so ein bisschen abtun, wie wurdest du halt beleidigt, naja. Ja, also sehen das noch nicht sozusagen als das, was es ist, nämlich dass hier Menschen sozusagen wirklich ganz gezielt mürbe gemacht werden sollen und um dann irgendwann diesen Job nicht mehr zu machen. Und da gibt's tatsächlich große Probleme. Und was auch ein Riesenproblem ist, ist Beweissicherung. Also dass die sagen, ja, dann muss ich jetzt hier die ganze Nacht sitzen und Screenshots machen von den ganzen Kommentaren, die hier gekommen sind. Das überfordert mich auch. Also genau, es gibt ein großes Gefühl der Überforderung, ein Gefühl, dass sie alleine dastehen gegen die alle da draußen und dass sie sozusagen selber noch die ganze Zeit in der Bringschuld sind, eigentlich ganz viel noch selber zu machen, um überhaupt irgendwas in Gang zu setzen, sei es eine Anzeige oder Solidarität und so weiter.
Jetzt habe ich ja vorhin, du hattest so ein paar Sachen aufgezählt, ganz am Anfang unseres Gesprächs. Es geht bei euch um Empowerment, es geht um auch Kommunikationsberatung, es geht auch um, ja, um Ermutigung, um Stärkung. Du hattest auch gesagt, es geht um Sicherheitsfragen, so wie kann ich mich eigentlich aufstellen, damit mir das möglicherweise nicht passiert. Abgesehen davon ist es doch so, wenn ich es richtig verstanden habe, also Hate Aid arbeitet ja im Grunde genommen dann, muss man ein bisschen platt zu formulieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also wenn es ein Vorkommnis gibt, dass es irgendwie mit dem es umzugehen gilt. Da stellt sich für mich die Frage, was würdest du aus deiner Sicht sagen, was präventiv noch besser laufen kann? Starke Demokratie ist ja ein Verein, der ausdrücklich präventiv arbeiten möchte. Also die Arbeit, die ihr macht, diese Beratung mit diesen wirklich ganz komplexen Fragestellungen und Beratungsangeboten und Möglichkeiten, das tut starke Demokratie nicht. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, über Schulungen, über Workshops, über Informationsveranstaltungen, über Networking, möglicherweise eine Struktur zu schaffen, in der ja, sich Betroffene eben nicht mehr so alleine fühlen oder in der sie von vornherein vielleicht auch anders in solche Situationen hineingehen. Welche Wünsche gäbe es von deiner Seite an Initiativen wie unsere? An welchen Stellen kann präventiv noch gearbeitet werden? Was kann man da tun? Wie kann man präventiv an dieser Situation arbeiten? Also deine Wünsche an uns sind gefragt, aber auch eben Wünsche oder ja, Forderungen auch an die Landes- und an die Bundespolitik. Was kann im Vorfeld gemacht werden?
So, genau. Ich fange erstmal an mit Wünsche sozusagen an euch. Also ich glaube, was total wichtig ist und was mir auch ganz viele Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen gesagt haben, ist, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, zu sehen, dass man nicht alleine mit diesem Problem ist, sich gegenseitig dann auch beizustehen. Ne? Also sozusagen dieses zu wissen, ich bin jetzt hier nicht sozusagen der Einzelkämpfer oder die Einzelkämpferin, sondern es geht anderen genauso wie mir und wir tauschen uns darüber aus, wie wir mit der Situation umgehen, wir stärken uns gegenseitig und wir stehen so irgendwie Seite an Seite auch miteinander, auch sozusagen über Parteigrenzen hinweg. Das ist dann völlig egal. Also bei dem Thema ist es wirklich. Lässt man sozusagen auch Parteigrenzen da ganz schnell, das ist völlig egal, das hält man so hinter sich. Das ist das eine. Dann, ja, also auf jeden Fall Workshops darin, wie sie in Social Media am besten agieren können, Moderation, aber auch sozusagen, wann lösche ich, wie setze ich meine Netiquette ein, also dieses kleine Einmaleins, Sicherheitsberatung. Also zu sagen, okay, wie kann ich sozusagen meine Daten sicher machen? Wir machen so einen Privatsphäre-Check immer mit den Leuten, machen wir zum Teil auch präventiv und gucken, was für Daten gibt es noch im Netz, unterstützen dann dabei, dass man das noch löschen kann. Also sowas, glaube ich, wäre für die gut. Und ich glaube, was eben gut wäre, wäre mit Workshops irgendwie reinzugehen und auch nochmal zu sagen, also auch nochmal klar zu machen, es geht nicht um, also sozusagen, es sind nicht alle gegen euch, es sind nur die Lauten, die irgendwie gerade gegen euch sind. Also um dieses Ohnmachtsgefühl zu nehmen und das auch so ein bisschen von sich weg zu abstrahieren. So Informationen zu dem Thema, so ein Enabling, sich zu verbinden und dann sozusagen daraus heraus zu agieren. Und was ich auch gehört habe oft ist, wie gehe ich mit der Presse um, wann schalte ich die ein, was sage ich da am besten, wie stelle ich mich da am besten auf, ohne jetzt immer das Opfer zu sein, weil die wollen natürlich auch nicht Opfer sein. Ne, die wollen sozusagen auch selbstbestimmt agieren und nicht nur sozusagen als das arme Opfer dargestellt werden. Wie kann ich das machen? Und ich glaube, also das wären so die Bereiche. Und wenn du mich fragst, was bei der Landes- oder Bundespolitik passieren muss, also die Landespolitik muss die Polizeien richtig schulen. Und es muss klar sein, dass sich sozusagen Landesregierungen und Landesinnenminister und Landesjustizminister und Ministerinnen vor ihre Kommunalpolitikerinnen stellen. Und dass es nicht so ist, nein, die müssen jetzt irgendwie mehr aushalten als andere oder nee, wir sind in einer Situation, wo Kommunalpolitikerinnen wirklich gezielt angegriffen werden, um aus den Ämtern getrieben zu werden, vor allen Dingen auch Frauen. Und das muss eine Situation sein, wo dann auch die Polizeien und die Staatsanwaltschaften geschult werden und sensibilisiert werden. Und wenn da die Leute anrufen, dass dann auch was getan wird. Und auch eben im analogen Bereich. Also ich weiß zum Beispiel auch von Politikern und Politikerinnen, die schon angegriffen wurden, wo dann eben nicht für irgendwie mal so einen Notfallknopf im Büro bezahlt wird. Ne? Das macht man dann einfach nicht. Also solche Sachen müssen dann einfach selbstverständlich sein. Da müssen die Leute eben auch durch die Polizei größtmöglich geschützt werden. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben und vor allen Dingen auch, die Prozesse müssen geführt werden. Die Täter und Täterinnen müssen identifiziert werden. Also es muss für Kommunalpolitikerinnen auch sichtbar sein, dass die Leute, die sie da öffentlich angreifen, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden und dass wir das in unserer Gesellschaft einfach nicht auf uns sitzen lassen. Und da sind auf jeden Fall die Justizbehörden der Länder gefragt.
Stichwort Schnittmenge und Überschneidungen. Ich würde ganz gern noch mit dir einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Ich glaube, die Frage nach dem Idealbild, wie soll es am besten übermorgen schon aussehen, die erübrigt sich. Ich glaube, da sind wir uns sowieso einig und am besten es gibt es alles irgendwie nicht mehr, diese Bedrohung und Hetze. Dennoch einen kurzen Blick in die Zukunft, wenn wir eure Organisation HateAid uns angucken, wenn wir den Verein Starke Demokratie und es gibt ja auch noch andere Mitspieler, die sich für diese Sache engagieren. Wo siehst du Schnittmengen, Überschneidungen? Wo siehst du sinnvolle Ergänzungen? Wo kann man, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, in Richtung Workshops, es ist natürlich auch so, wenn es darum geht, eine Etikette oder Sicherheitsberatung oder sowas, das macht natürlich alles Sinn, das auch im Vorfeld schon zu üben und einfach zu sehen, es könnte kommen und ich möchte dann präpariert sein. Also das ist natürlich schön, man lernt so etwas, solchen Umgang, wenn man nicht erst betroffen ist. Aber darüber raus, wo siehst du Schnittmengen und sinnvolle Ergänzungen zwischen HateAid und Starke Demokratie zum Beispiel?
Aber dass Starke Demokratie sozusagen ein sehr gutes Netzwerk hat und ein gutes Netzwerk auch, der gerade auch dabei ist, aufzubauen zu Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikern und dieses Thema dort auch zu setzen und zu sagen, okay, es gibt jetzt sozusagen, also wir nehmen dieses Thema ernst, wir schauen mit euch gemeinsam, was braucht ihr für Lösungen? Also, ne, gut ist ja auch, wenn man die Leute auch selber vor Ort fragt. Und es ist sozusagen ja auch erstmal ein total gutes Zeichen auf die Menschen, denen das passiert, zuzugehen und zu sagen, okay, und dann eben zu sagen, okay, wir vernetzen euch auch. Wir bringen euch zusammen, wir informieren über dieses Thema und wir informieren euch auch sehr gezielt über die Möglichkeiten. Also neben dem, was ich auch gerade schon gesagt habe, auch nochmal über die Möglichkeiten, die ihr habt. Also das wäre was, wo ich auch so eine Schnittmenge sehen würde, dass ihr sozusagen da an der Stelle seid, wo das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Du hast es ja auch schon vorher so gut gesagt. Genau. Und wir dann eben sozusagen auch von unserem Wissen euch damit euch auch unterstützen können für sozusagen eine präventive Arbeit. Und dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, die aber auch dann relativ schnell irgendwie zu uns kommen, damit wir uns dann um die kümmern können und das dann nicht noch schlimmer wird, als es irgendwie sein könnte. Also da sehe ich sozusagen ganz gute Schnittmengen.
Ich denke, damit sind wir am Ende des Gesprächs. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumblick bekommen über das, was eure Arbeit ausmacht, wo möglicherweise Anknüpfungspunkte in der Zukunft liegen, über die ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn wir das hinbekämen. Und ja, in unserem Sinne, aber natürlich ganz besonders im Sinne all derer, die Arbeit benötigen und die gestärkt und gestützt werden müssen durch solche Arbeit. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und für die Erkenntnisse, die ich gewinnen durfte. Und ja, wünsche dir alles, alles Gute und euch für eure Arbeit. Und vielleicht hören wir uns wieder. Und wenn Veranstaltungen möglich sind wieder und Corona uns irgendwann mal aus ihren Klauen gelassen hat, treffen wir uns vielleicht auf der einen oder anderen gemeinsamen Veranstaltung. Das wäre schön.
Stefanie, vielen Dank. Und ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken, weil dieses Thema Kommunalpolitiker und Kommunalpolitiker tatsächlich schon so lange irgendwie so bei uns auch liegt und wir immer gedacht haben, auf die müsste man mal irgendwie nochmal ganz genau zugehen und die müsste man irgendwie nochmal direkt ansprechen. Und ich finde das total toll, dass ihr das einfach jetzt macht. Weil es so ein wichtiger, weil, also wir hätten es auch überhaupt nicht geschafft, andere Organisationen auch nicht. Und mit jedem Jahr, das wieder hingeht und Leute anfangen, sich aus diesen Ämtern zurückzuziehen, das kann man einfach nicht wieder gut machen. Und deswegen ist es total toll und wichtig und ermutigend, dass ihr eben wirklich das jetzt in die Hand nimmt und auf die Leute zugeht. Und man muss es einfach tun. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche euch einfach auch total viel Kraft und trotz eben all dieser Umstände, die wir im Moment haben, trotzdem gute Formate, die ihr eben auch da mit den Betroffenen einfach weitersprechen könnt.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Mir auch. Vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.